Nur der FCK. Der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
Und damit herzlich willkommen zum Sommerpausen-Podcast. Wieder mit dabei Sebastian Zobel. Ich freue mich, hier im Studio in Kaiserslautern zu sein.
Servus und hallo Stefan, du siehst unfassbar erholt aus. Irgendwas musst du mir verraten, was
du
gemacht hast.
Neue Frisur und ich war 4 Tage in der Eifel. Da kann man sich erholen. Wenn es 38 Grad in der Rheinebene sind, dann ist die Eifel immer so ein bisschen kühl. Da kann man sich toll erholen. Das war super.
Geheimtipp Eifel.
Geheimtipp Eifel. Werden wir vielleicht gleich auch noch mit unserem Protagonisten und Gast drüber reden, über die Eifel. Er ist uns aus Berlin zugeschaltet und ist selber Podcaster. Wir haben uns heute mal einen Podcaster eingeladen. Der Podcast heißt 50 plus 2. Herzlich willkommen, Niklas Levinson.
Ja, gute. Dankeschön. Grüße aus Berlin.
Ja, Berlin, da denkt man, wie kommen die zwei hier auf die Idee, einen Berliner einzuladen? Aber das hat einen bestimmten Grund. Du warst nicht immer in Berlin. Du hast auch eine Vergangenheit, die so ein bisschen Rheinland-Pfalz-lastig ist und deswegen auch die Verbindung zum FCK.
Genau, ich bin wie die meisten hier, glaube ich, zugezogener Berliner seit jetzt 4,5 Jahren. Aber ich komme ursprünglich, ganz grob gesprochen, aus der Ecke genau zwischen Koblenz und Bonn eigentlich, unten an der Rheinschiele bei Brohl im Brohltal. Und die Vereinsauswahl ist ja da relativ dünn erstmal. Also die TuS war, als ich klein war, noch kein Faktor. Also auch TuS aus Koblenz, die dann irgendwann nochmal zweite Liga gespielt haben. Und mein Opa war großer Kaiserslautern-Fan und das ist dann so das Naheliegendste gewesen, was sich für mich letztendlich gefunden hat.
Es gibt noch eine rheinland-pfälzische Vergangenheit. Du hast in Trier studiert, aber die Eintracht hat damals zu deiner Studienzeit auch nicht die ganz große Rolle gespielt. Sind ja jetzt endlich wieder aufgestiegen in die Regionalliga.
Genau, ich war Student in Trier, da war da fußballerisch nicht so wahnsinnig viel los. Ich war früher relativ häufig noch zur Zweitliga-Zeit mit meinem Vater im Moselstadion ab und zu mal. Aber so sehr habe ich das dann während meiner Studienzeit nicht verfolgt.
Niklas, bevor wir jetzt genau drauf eingehen, was eigentlich dein Job ist und was du da alles so machst, ganz interessant finde ich, in deiner Twitter-Bio bedankst du dich bei Feridon Zandi dafür, dass du FCK-Fan geworden bist. Kannst du unsere Zuhörer aufklären, was Feridon Zandi dazu beigetragen hat?
Ja, ich war das erste Mal auf dem Betzenberg am 23. November 2004. Das war noch Bundesliga, das war ein Heimspiel gegen den BVB. Und das hat sich so ergeben gehabt, dass mein Vater hat so ein Einzelhandeln für Autoteile und auch angeschlossen so einen Werkstattbetrieb. Und damals hat er auch Reifen bezogen von Hankook, die ja mal FCK-Sponsor waren. Und hat darüber Karten bekommen, auch VIP-Karten tatsächlich, so ein paar Stück, für das Spiel eben in Kaiserslautern. Und wir sind da hingefahren. Und das hat der FCK dann mit 1-0 gewonnen, dank eines Elfmetertreffers von Feridon Zandi. Wir haben dann nach dem Spiel noch Fotos machen können mit Lucien Metomo und Ingo Hertzsch. Und ich habe dann auch mein erstes FCK-Trikot gleich mitbekommen. Und das hat dann tatsächlich gereicht, um mich zu überzeugen.
Wer ist HW4, ne, für Heiko Westermann? Wir hatten IIH und ich glaube auch 4, oder? Ingo Hertzsch hatte, glaube ich, auch die 4, ich weiß es nicht genau.
Ich meine schon.
Das war auch ein Kampfschwein sozusagen.
Bevor wir tiefer in die Geheimnisse des FCK einsteigen, logischerweise auch über die aktuelle, wollen wir deinen oder euren Podcast vorstellen. Du machst das zusammen mit dem Kollegen Nico Heimer. Der Podcast heißt, ich habe es eben schon gesagt, 50 plus 2. Und ich bin fündig geworden und habe mir mal die letzte Folge rausgezogen. Und wir wollen unseren Hörern mal zeigen oder vorspielen, wie ihr einsteigt. Wir haben ja so ein Tor in Kaiserslautern und ihr macht das so.
Gude. Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
Die letzte Folge vor der Sommerpause. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Schamane vom Teutschen Tal, Niklas Levinson.
Ja, scheint ziemlich lustig zuzugehen bei euch. Euer Intro macht auch sehr viel Spaß. Die Lounge-Musik hat mich auch sehr überzeugt, aber dann geht's wirklich sehr schnell los.
Ja, das Intro hat irgendwann mal Nico selber gebastelt innerhalb von 10 Minuten. Und wir haben so ein bisschen beide so einen schwachen Fleck in uns für so die für das leicht Amateurhafte. Das macht uns irgendwie beides Spaß und das ist so eine Sache, da haben wir so ein gewisses Fable für und das spiegelt sich im Intro auch wieder. Und ansonsten muss man sagen, dass diese Intros meistens daraus bestehen, dass Nico irgendeine Sache über mich behauptet, die im Regelfall zumindest nicht wahr ist.
Also diese Schamanen-Sache, das ist gelogen.
Das ist gelogen. Ich war tatsächlich an dem Wochenende einfach nur beim Motocross in Teutschenthal. Und meistens ist das so, dass irgendein Anhänger, der bei uns gerade privat passiert, oder irgendein Aufhänger, der bei uns gerade privat passiert, benutzt wird, um dann das Intro zu gestalten.
Jetzt habt ihr eine Wahnsinnsschlagzahl. Du hast gesagt, zurzeit zwar Sommerpause. Zweimal in der Woche erscheint ihr neben dieser normalen Rückblicknummer auf die Bundesliga. Gibt's auch einen Donnerstags-Podcast, das nennt sich dann ein ganz normaler Donnerstag. Und da war auch der FCK mal Thema am 12. Mai. Da habt ihr euch unterhalten, wie schlimm das doch ist, dass man so einen erfolgreichen Coach wie Marco Antwerpen noch vor den Relegationsspielen entlässt und Dirk Schuster verpflichtet.
Also es ist natürlich jetzt am Ende alles gut gegangen, aber ich bleibe dabei, ich habe Marco Antwerpen sehr gemocht. Das war, finde ich, ein guter Trainer, ein sympathischer Trainer, und ich fand es damals wirklich schade, dass er gehen musste, ohne natürlich jetzt Einblick gehabt zu haben in die ganz konkreten Beweggründe. Letztendlich gilt natürlich im Fußball, wenn der Erfolg dann trotzdem kommt oder sich einstellt, dann hat man eben recht, und Dirk Schuster hat den Aufstieg geschafft, von daher haben die Verantwortlichen recht behalten. Aber ja, ich war damals, muss ich sagen, relativ schockiert, und es hat sich so ein bisschen angefühlt wie, ja, nach so einem Déjà-vu mit all den Jahren, die ich jetzt als FCK-Fan Erfahrung habe, dass immer, wenn man sich so ein bisschen zu viel Hoffnung macht, dass man dann einen auf den Deckel kriegt.
Machen wir einen Haken dran. Hat ja funktioniert. Dirk Schuster ist der Mann, der mit dem FCK jetzt in die neue Zweitligasaison geht. Und ich glaube, Sebastian, das macht einen ganz guten Eindruck, was wir jetzt in den letzten Tagen und Wochen von ihm gesehen und auch erlebt haben.
Ja, also ich sag mal so, es lässt sich relativ schwierig beurteilen, finde ich. Also im Moment ist es noch so, klar, natürlich, wie so oft gilt der Satz, der Erfolg gibt ihm recht und vor allem auch den Verantwortlichen, der Aufstieg ist in der Relegation geschafft worden. Ich glaube aber, jetzt fängt die eigentliche Arbeit von Dirk Schuster erst so richtig an, weil in dieser kurzen Zeit der Relegationsspiele, da ging es, glaube ich, einfach darum, den Fokus auf diese zwei Spiele zu legen und da irgendwie durchzukommen. Und jetzt kann er wirklich, glaube ich, auch der Mannschaft seine Philosophie einhauchen. Er kann zusammen mit Thomas Heng an einer schlagkräftigen Mannschaft basteln und kann sich die Verstärkungen so, zumindest versuchen, an Land zu ziehen, wie er das braucht. Und von daher würde ich sagen, es ist ein bisschen zu früh, um die Arbeit von Dirk Schuster zu beurteilen. Ich bin sehr gespannt, wie es mit dem Saisonstart dann klappt.
Und was die Neuzugänge angeht, da sind es mittlerweile 5. Aktuell Erik Durm von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Da hat er zuletzt gespielt, ist ein gebürtiger Pirmasenser, kommt also auch aus der Region, groß geworden beim SG Riechweiler. Dann ging es nach Mainz, dann zum BVB, und dort wurde er auch Nationalspieler, war immerhin Mitglied der Weltmeisterelf 2014, ist da zwar nicht zum Einsatz gekommen. Huddersfield, eine Saison in der Premier League, kann ja auch nicht schaden. Dann Eintracht Frankfurt, und ich denke, Niklas, das ist ein richtiges Brett, das ist eine wirklich gute Verstärkung.
Ist so ein bisschen der Mario Götze des kleinen Mannes, den der FCK da geholt hat. So würde ich das sehen, weil es ist auf dem Papier zumindest ein Weltmeister, und ich finde tatsächlich eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Also rein sportlich glaube ich nach wie vor, dass Erik Durm über fußballerische Qualitäten verfügt, die dem FCK definitiv guttun werden, und was er vor allem mitbringt, er ist ja ein unheimlich flexibel einsetzbarer Spieler. Du kannst ihn auf beiden Seiten einsetzen, in der Außenverteidigung, er kann auch eine Ecke weiter höher spielen, wenn das sein muss, in der Mittelfeldposition, also wirklich super vielseitig. Und das ist, was man aus Frankfurt jetzt am meisten auch hört, dass Erik Durm, und das ist auch mein Eindruck von ihm, einfach als Charakter sehr, sehr angenehm ist, ein sehr, sehr mannschaftsdienlicher, angenehmer Teamspieler, und ich glaube, der passt damit auch beim FCK sehr gut rein tatsächlich.
Also ein weiterer Führungsspieler neben dem, der dann hinter ihm steht, denn Andreas Lute ist ja eine ähnliche Kategorie, was die Qualität angeht, jahrelang in der Bundesliga, jetzt Stammtorwart gewesen bei Union Berlin, und da muss man sich ja auch mal überlegen, wie hat man den denn verpflichtet? Also ich glaube, auch da eine sehr gute Wahl, was die Torwartposition angeht.
Ja, also absolut, und ich glaube, was man auch schon mal sagen kann, Thomas Heng hat versprochen und er hat geliefert. Also er hat ja angekündigt, dass der ein oder andere Spieler noch kommen wird, der eigentlich so ein bisschen größeres Kaliber hat als das, was man jetzt als Neuzugang für den FCK erwarten würde. Und da hat er jetzt mit Lute und Durm echt, muss man sagen, zwei richtig starke Transfers hingelegt. Und mein Eindruck, ihr könnt gern mich korrigieren, beziehungsweise mal sagen, wie ihr das seht, aber mein Eindruck ist, dass da in der Öffentlichkeit gerade ziemlich kleine Brötchen gebacken werden, weil alle beim FCK sagen, natürlich, das einzige Ziel kann und muss der Klassenerhalt sein. Das sehe ich prinzipiell auch so. Aber ich habe so das Gefühl, dass hinter den Kulissen der Anspruch doch nochmal ein bisschen ein anderer ist. Und auch, ich glaube, mit der Hilfe der Investoren da schon auch an der Mannschaft gebastelt wird, die, ich will jetzt keine Erwartung schüren, und jetzt, ich sehe schon die Champions League-Gifs in der Twitter-Timeline vor mir. Das will ich damit nicht bewirken. Aber mein Eindruck ist, dass es hinter den Kulissen doch ein bisschen ambitionierter zugehen könnte. Mhm. Also ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Ja, über die Zielsetzung vielleicht später ganz kurz noch zu Andreas Lute, weil du ja in Berlin sitzt. Du kennst natürlich Union Berlin, weil du die viel näher hast, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung für den FCK.
Also ich sehe es auch so, dass es aus für einen Zweitligisten, vor allem für einen Aufsteiger in die zweite Liga, eine Top-Verpflichtung auf der Torwartposition ist. Es hat mir persönlich sehr wehgetan, dass Matteo Raab sich dann dagegen entschieden hat, beim FCK weiterzumachen. Aber ich finde, mit der Kombination aus Kral, der ja auch ein junger, talentierter Keeper ist in meinen Augen, und dann noch Lute dazu, hat man diese Position eigentlich jetzt wirklich, also ich würde fast sagen, überdurchschnittlich gut für Zweitliga-Verhältnisse besetzt. Und Lute war in der Bundesliga nicht immer fehlerfrei, aber hat wirklich Phasen gehabt, in denen er über mehrere Spiele hinweg sehr, sehr stark gehalten und pariert hat. Von daher glaube ich schon, dass es eine gute Verpflichtung ist.
Zumal man ja auch sagen muss, er ist natürlich schon ein etwas älteres Semester, aber er hat sich eben in den höheren Ligen auch schon bewährt, was Matteo Raab ja erst noch machen muss. Von daher, also meiner Meinung nach qualitativ auf jeden Fall die bessere Lösung, auch wenn ich es dem jungen Matteo Raab auch geraten hätte, sich eher noch ein bisschen in Lautern zu entwickeln. Aber ich glaube, die Lösung jetzt, mit der können alle ganz gut leben.
Und Berlin scheint ja eine gute Adresse zu sein. Julian Kral kommt ja auch aus Berlin, hat bei Viktoria gespielt. Also zwei Berliner Jungs jetzt im Tor beim FCK.
Aber was ja auch mal ganz interessant ist, das klingt ja schon so krass, wenn man sagt, okay, man verpflichtet quasi einen Torhüter, der in der vergangenen Saison auch Stamm gespielt hat in der Bundesliga, der entscheidet sich dann für einen Aufsteiger in die zweite Liga dahin zu wechseln. Und deswegen hören wir doch mal, was Andreas Lute selber dazu sagt, warum er sich denn für den FCK entschieden hat.
Als ich klein war, war der FCK ein absolut gestandener Bundesligist mit toller Historie. Hab Coca-Cola-Dosen gesammelt und da war der FCK immer vorne dabei. Also es ist einfach für mich, da ich schon ein paar Tage älter bin, auch mit einer gewissen Historie und Emotionalität verbunden. Und ja, dass ich hinten raus, am Ende meiner Karriere würde ich sagen, hier noch spielen darf, ist schon was Besonderes. Und wenn man sich meine Vita anschaut, die Vereine, die ich bislang hatte, dann passt Kaiserslautern irgendwie ins Bild. Und als die Anfrage kam, ich einmal hier gewesen, habe es mir einmal angeschaut und dann war die Entscheidung eigentlich schon getroffen. Also ich habe nämlich Bock drauf, kenne Dirk Schuster von früher, habe bei den beiden Relegationsspielen vorm Fernseher gesessen, habe mitgefiebert und das Paket hat es irgendwie rund gemacht und dann habe ich mich dafür entschieden und da habe ich jetzt wirklich Bock drauf, einfach hier Fußball zu spielen.
Mit Dirk Schuster war er zusammen beim FC Augsburg, aber es ist ja schon erstaunlich, diese Strahlkraft, das ist ja immer der Begriff, der da genannt wird, des ersten FC Kaiserslautern, der dann gestandene Bundesligaspieler Lute, Durm wieder zurück beziehungsweise auf den Betzenberg lockt, oder Niklas?
Ja, und ich glaube, das ist das ganz Besondere. Es gibt andere Vereine, auch im regionalen Kontext, ich nenne jetzt keine Namen. Das ist einfach historisch gewachsen und das ist egal, wie viel verhältnismäßig größerer, kurzfristiger Erfolg da ist. Das lässt sich nicht so einfach ersetzen und kompensieren. Und der FCK hatte etwas, das sich auch in Worten gar nicht so sehr greifen lässt, weil es eben so eine emotionale Kiste ist für die meisten Leute. Das ist ganz, ganz schwer, sich zu erarbeiten. Und das hat der FCK sich über eine lange, traditionsreiche und auch erfolgreiche, vor allem früher erfolgreichere Historie erarbeitet. Und dass das noch wirkt und dass das immer noch strahlkrafthaft hat, das ist als Fan einfach auch schön zu sehen.
Die beiden Torhüter haben wir genannt. Erik Durm haben wir genannt. Zwei weitere sind bereits verpflichtet. Ein Innenverteidiger Lars Bünning kommt vom SV Meppen und Ben Zolin. Linsky, ein Offensiver. Und das ist ja längst noch nicht alles, denn das Transferfenster ist ja in diesem Jahr sogar bis zum 1. September geöffnet. Da hat der FCK, ich habe eben mal nachgeschaut, schon 6 Punktspiele hinter sich, bevor der 1. September kommt. Also da kann noch einiges passieren, oder Sebastian?
Da kann noch einiges passieren, da wird noch einiges passieren. Ich denke mal, es könnte auch noch ein Stürmer kommen, schätze ich mal. Und ja, da bleibt es abzuwarten. Thomas Heng betont das ja auch immer wieder. Der hat auch kurz nach Ende der vergangenen Saison schon gesagt, man spekuliert natürlich auch so ein bisschen oder hat das durchblicken lassen, dass man so ein bisschen auf die Leute spekuliert, die es in der Bundesliga nicht schaffen, da vielleicht eher ins zweite Glied drücken, dass man dann solche Leute noch verpflichten kann. Das ist ja jetzt mit Durm schon gelungen. Von daher bin ich mal sehr gespannt, was da noch kommen kann. Aber ich persönlich glaube, dass der Kader jetzt schon eine ordentliche Qualität hat. Also da es ja wirklich auch gelungen ist, dass das Gros der Leistungsträger zu halten, jetzt mal Matteo Raab ausgenommen, und das Ganze durch starke Spieler ergänzt hat, ist meine Meinung, dass der Kader echt schon eine ganz gute Qualität hat für die zweite Liga.
Wir wollen mal den Trainer hören, Dirk Schuster, zur aktuellen Kaderplanung.
Wir müssen schon personeller Art noch ein bisschen was tun. Wir müssen die Qualität noch etwas erhöhen. Ich denke, auch in puncto Schnelligkeit müssen wir noch etwas machen, was Neuzugänge betrifft. Ein bisschen Robustheit hinten im zentralen defensiven Bereich wäre auch ganz gut. Und natürlich müssen wir auch vorne noch eine Konkurrenzsituation für Terence Boyd schaffen. Ist auch ganz klar, sodass wir, denke mal, Stand jetzt so ziemlich bei der Halbzeitpause sind, was neue Verpflichtungen betrifft.
Wohlgemerkt, das war der Stand vor Erik Durm, aber er hat Terence Boyd angesprochen, Niklas. Das ist ein interessanter Spieler, aber ich glaube, so eine Konkurrenz würde ihm auch sehr gut tun, oder?
Konkurrenz oder auch jemand, der den Rücken ein bisschen frei halten kann. Es ist meistens egal, wo du spielst, keine gute Idee, wenn zu viel Last und auch Erwartungshaltung auf einem Spieler ruht, vor allem wenn du sportlich in ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis zu einem Spieler rutscht, der dann deine Tore macht. Wenn der dir wegbricht aufgrund von einer Verletzung, stehst du relativ schnell, relativ dumm da. Von daher finde ich das relativ clever, da auch jemanden dazu holen zu wollen. Das klingt jetzt gerade so, als reden wir noch eventuell über drei Spieler, also jemand Schnelles für die Außenbahn. Es gab ja auch so ein bisschen diese Erik-Tommy-Gerüchte teilweise, von denen ich nicht weiß, wie viel dann tatsächlich da dran war. Und Dirk Schuster spricht tatsächlich noch eine Position an, die ich auch noch auf dem Schirm gehabt hätte, nämlich so zentrales defensives Mittelfeld. Jetzt weiß ich nicht, wie das mit Felix Götze weitergeht, ob da was möglich ist, aber ansonsten finde ich, ist das schon eine Planstelle, auf der man was machen könnte. Und ich spinne jetzt einfach mal ein bisschen rum, weil so Bundesligaspieler, die schon über 30 sind und jetzt vielleicht ablösefrei zu haben werden oder für relativ kostengünstige Bedingungen. In Leverkusen ist der Vertrag von Julian Baumgartlinger ausgelaufen. Der hat ja verletzungsbedingt nicht so wahnsinnig viel gespielt letztes Jahr, aber ist auch, würde ich sagen, charakterlich ein einwandfreier Spieler, 34 Jahre alt. Das ist ein Name, den möchte ich einfach mal in die Runde werfen.
Kenne ich noch aus Mainz, ein wirklich sehr angenehmer Zeitgenosse, der auch seine Qualität hat. Leider, du hast es gesagt, lange verletzt gewesen, aber das wäre tatsächlich eine Alternative.
Ja, definitiv. Also ich meine, du musst, glaube ich, zugreifen, wenn solche Spieler auf dem Markt sind. Jetzt ist es natürlich ein Hirngespinst von uns, wo wir hier jetzt gerade drüber reden.
Vor allem aber, von mir.
Ja,
können
vor
wir
allem
ja.
Von Niklas. Von daher, schauen wir mal. Aber Niklas hat es ja auch schon angesprochen. Ich war auch beim Trainingsauftakt und konnte da auch nochmal in einer kleinen Runde mit Thomas Hengen auch sprechen. Und da ist schon auch durchgeblickt, dass die schon auch weiterhin Interesse haben. Thomas Hengen lässt sich ja nicht so gerne in die Karten schauen, aber da hat er schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass sie natürlich weiterhin Interesse haben an Götze. Da muss man einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt. Gleiches gilt wohl auch für Stehle. Die sind noch nicht so ganz abgeschrieben. Da hängt es auch einfach von den Planungen der abgebenden Vereine ab.
Sebastian, du hast Thomas Hengen jetzt angesprochen, war ja auch der letzte Gast vor der kurzen Pause hier bei uns im Podcast. Niklas, aus der Distanz aus Berlin. Thomas Hengen macht ja immer so ein bisschen den Eindruck, verrät nie viel, Vertragsdaten, die gehen überhaupt nicht raus. Aber so im stillen Kämmerlein macht er meiner Meinung nach einen Top-Job, oder?
Macht einen Top-Job. Es war eine große Entscheidung und auch eine riskante Entscheidung, das mit Marco Antwerpen so zu machen, weil wenn im Worst-Case-Szenario eben das schiefgegangen wäre in der Relegation, dann glaube ich, wäre das auch viel mit ihm in Verbindung gebracht worden. Und den Mut aber auch zu haben, so eine schwierige Entscheidung zu treffen, das spricht auch für eine starke Führungspersönlichkeit. Und ich bin tatsächlich mit der Art und Weise, also erstmal dem, was er rein qualitativ, inhaltlich, also an Spielerverpflichtung umgesetzt hat, sehr zufrieden. Und auch mit der Art und Weise, wie das Ganze kommuniziert wird. Weil es gibt so ein paar Vereine in Deutschland, denen wird inklusive ihrer Fans gerne mal nachgesagt, dass da nicht viel passieren muss. Und dann gehen die Träume rein schon wieder los. Das ist so, Köln sagt man das, Schalke sagt man das und auch so ein bisschen der FCK. Deswegen, wenn Leute wie ich zum Beispiel jetzt hier sitzen und auf die zweite Liga schauen und gewisse Fantasien entwickeln, dass da eventuell doch ein kleines bisschen mehr drin sein könnte, ist es vollkommen okay. Aber es ist wichtig, dass wir Leute haben, glaube ich, in entscheidenden Positionen, die eher so ein bisschen kleinere Brötchen backen nach außen hin und dafür sorgen, dass eben zumindest im unmittelbaren Vereinsumfeld die Köpfe kühl bleiben.
Das Problem ist allerdings, es sind dann 50.000 nach guten Spielen, die genau diese Träume haben,
ja,
aus dem Stadion und noch sehr viel mehr im Umfeld. Das ist ja, geht ja, du bist hier in Kaiserslautern, Sebastian, das geht ja immer sehr schnell, diese Euphorie, die dann ausbricht.
Ja, das ist ja genau das, was der Nick das gerade angesprochen hat. Also da ein paar gute Spiele und dann geht es wieder vorwärts. Und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe mit dem sehr, sehr beliebten Champions League-GIF in der Twitter-Timeline, wobei das auch auf das zurückgeht, was ein Investor hier mal geäußert hat. Ich glaube, das ist halt, darüber haben wir hier im Podcast auch schon öfter mal gesprochen. Ich glaube, das ist Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, es ist relativ einfach, in Kaiserslautern Euphorie zu entfachen. Und ich glaube auch, es ist den Verantwortlichen in der vergangenen Saison sehr, sehr gut gelungen, dieses Feuer, diese Euphorie wieder sehr, sehr groß zu entfachen. Das ist da, die Leute haben Bock, dass, wenn man sich anschaut, wie der Dauerkartenverkauf läuft, da ist schon so viel ausverkauft und die Leute haben wieder Bock auf Betze. Und jetzt ist es natürlich die Kunst, das mitzunehmen und dass diese Euphorie nicht wieder ins Gegenteil schwappt, wenn es dann mal wieder nicht mehr so gut läuft, weil die Leute, auch das haben wir hier schon mehrfach thematisiert, die lechzten so dermaßen nach diesem Erfolg. Und wer das erlebt hat, was hier in Kaiserslautern los war nach dem Aufstieg. Also man kann ja mal vergleichen die Meisterfeierlichkeiten von Bayern auf dem Marienplatz nach der 10. Meisterschaft in Folge. Und dann kann man sich mal die Bilder anschauen, was hier in Lautern in der Innenstadt los war nach einem Aufstieg aus der 3. in die 2. Liga. Das sagt einfach alles. Die Leute, die haben so Bock drauf, das wieder was zu feiern, wieder erfolgreich zu sein. Und allein diese ganze Stimmung in der Stadt, wer das erlebt, wer nach einem Heimsieg oder nach dem Aufstieg durch die Stadt geht, die Leute, jeder grinst sich an, alle sind gut drauf, alle sind zufrieden, das beeinflusst die komplette Stimmung in der Stadt und das ist aber, wie gesagt, Fluch und Segen zugleich, das kann dich tragen, so wie es jetzt in der vergangenen Saison war, kann aber auch ganz schnell wieder ins Negative kippen und dann hast du ein echtes Problem.
Wie machst du das aus Berlin, wenn du mal Lust auf ein Heimspiel FCK hast? Musst du genau den Zeitplan dir raussuchen, was Sinn macht, oder?
Da müsste ich schon das sehr gut timen und abpassen, das ist so ein bisschen der Fluch dessen, wenn man eben im Bereich Fußball arbeitet, dass es meistens bedeutet, dass man auch am Wochenende eingespannt ist. Und gerade wenn Bundesliga ist, dann bedeutet das für mich, dass ich die meiste Zeit damit beschäftigt bin, auch tatsächlich Bundesliga-Spiele zu schauen. Das ist dann meistens das Freitagsspiel. Also alle Einzelspiele schaue ich mir nach Möglichkeit in voller Länge an, plus dann eben die Konferenz. Und das lässt dann nicht mehr so wahnsinnig viel Spielraum zu tatsächlich.
Der große Vorteil, die 2. Liga beginnt bereits am 15. Juli, ist gar nicht mehr so lange hin. Freitagabend mit dem Eröffnungsspiel FCK gegen Hannover 96. Also Sebastian, auch da die Wertschätzung, der FCK ist gleich beim Eröffnungsspiel als Aufsteiger dabei.
Ja, also das hätte ich darauf wetten können, hätte ich das auf jeden Fall auch gemacht. Das war mir irgendwie relativ klar, dass das so ein kleines Leckerli gibt mit dem Eröffnungsspiel. Ich hatte so ein bisschen, also bei allem Respekt vor Hannover 96, ich hatte so ein bisschen
auf den HSV
ja, gehofft als Eröffnungsspiel, als Eröffnungsgegner. Aber Hannover 96 ist natürlich auch ein interessanter Gegner, zumal das aber auch schlecht der Erinnerung weckt, weil da gab es schon mal ein Auftaktspiel in der 2. Liga zu Hause auf dem Betze gegen Hannover und das war dann am Ende, ich glaube, ein 0-4. Das brauchen die FCK-Fans, glaube ich, so schnell nicht nochmal und da ist, glaube ich, auch noch ein Wörtchen oder eine Rechnung offen und das kann der FCK ja dann diesmal besser machen.
Schauen wir mal auf das Auftaktprogramm. Juli und August habe ich mir mal rausgeschrieben, weil, wie gesagt, Transferfenster ist offen bis zum 1. September. Geht los mit dem Heimspiel gegen Hannover. Dann das Auswärtsspiel in Kiel, dann wieder 2 Heimspiele gegen den FC St. Pauli. Da freue ich mich schon drauf. Das wird ein Riesenspektakel. Dann gegen den SC Paderborn, auch Heimspiel, dann in Fürth und zu Hause gegen den Mitaufsteiger aus Magdeburg. Das heißt, in den ersten 6 Spielen gleich mal 4 Heimspiele, 2 Auswärtsspiele. Niklas, was ist da drin? Guter Start wäre wichtig, oder?
Der wäre enorm wichtig, einfach um das Ganze auch so ein bisschen zu befrieden und zu beruhigen. Also, dass man einfach das Gefühl hat, okay, wir sind hier angekommen und laufen nicht vom ersten Spieltag an der Musik hinterher. Aber trotz der 4 Heimspiele, würde ich sagen, ist das ein relativ anspruchsvolles Auftaktprogramm von den reinen Gegnern her, weil Hannover geht jetzt mit der Verpflichtung von Stefan Leitl auch mit anderen Ambitionen in die Saison rein. St. Pauli hat in der letzten Saison bis zuletzt um den Aufstieg mitgespielt. Ich traue persönlich Magdeburg extrem viel zu, weil ich von Christian Titz als Trainer sehr, sehr viel halte. Also ich finde, trotz der Heimspiele ist es tatsächlich relativ anspruchsvoll. Mit Fürth ja auch noch ein Bundesliga-Absteiger dabei. Also ich hätte gesagt, wenn man da jetzt am Ende von diesen 6 Spielen 3 gewinnt, dann wäre ich zumindest aus einer bescheideneren Fanperspektive schon relativ zufrieden.
Zumal, Sebastian, diese Heimspiele waren ja in der Vergangenheit nicht immer nur ein Segen, um es mal so zu formulieren, denn der Druck ist natürlich auch da.
Der Druck ist da, aber der FCK hat es jetzt zumindest in der vergangenen Saison geschafft, wieder eine Heimmacht zu werden, auch wenn das dann gegen Ende wieder ein bisschen abgeflacht ist, das Ganze. Aber im Endeffekt sind Heimspiele der große Trumpf des FCK. Was ich aber zur 2. Liga noch sagen wollte, du hast halt zumindest nicht mehr den Fall, dass du 2 so große Kaliber drin hast, wo du denkst, die müssen auf jeden Fall aufsteigen, nämlich mit Schalke und Bremen, die es ja geschafft haben, wieder hochzugehen. Von daher hast du jetzt aus meiner Sicht nicht den einen oder die beiden Vereine, wo du sagst, das sind auf jeden Fall die dicksten Aufstiegskandidaten, sondern du hast wirklich einige Vereine, die da, glaube ich,
aber der HSV spielen. Ist immer noch dabei.
Ja, klar, der HSV ist immer noch dabei, aber Niklas hat ja jetzt auch schon einige angesprochen, die ein Wörtchen mitreden wollen werden und von daher bin ich sehr gespannt. St. Pauli hat ja auch eine Bombenhinrunde gespielt und dann in der Rückrunde nicht mehr so viel Land gesehen. Ich bin da wirklich sehr gespannt. Das wird, glaube ich, echt eine sehr, sehr muntere zweite Liga und vielleicht kommt wieder jemand auf die Idee, den Slogan zu verwenden, die beste zweite Liga aller Zeiten, auch ohne Bremen und Schalke.
Und vielleicht gibt es ja, Niklas, wieder so ein Überraschungsteam und warum soll das nicht der erste FC Kaiserslautern sein? Ich erinnere an Darmstadt oder Paderborn, das waren ja auch immer mal wieder Teams, oder Kiel in die Relegation. Also es geht ja immer einiges in dieser zweiten Liga.
Ja, Darmstadt ist ja auch damals mit Dirk Schuster aufgestiegen, also das würde auch vom Trainer ja tatsächlich passen. Und ja, ich würde einfach mal reinstarten und gucken, wie der Start verläuft. Und wenn man nach 7, 8 Spieltagen zumindest im Dunstkreis der ersten 5 sich bewegen würde, dann kann man mal einfach mal gucken, was möglich ist. Aber auch diese Ausgeglichenheit ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil das bedeutet auch oft, dass es weder in der Spitze noch unten am Ende Mannschaften gibt, die so krass abfallen oder enteilen. Und ich glaube, der FCK ist damals auch abgestiegen in die dritte Liga mit 35 Punkten. Wenn man bedenkt, wie oft so 35 Punkte in vielen Ligen schon zum direkten Klassenerhalt reichen, war das damals ziemlich bitter. Das heißt, so eine Ausgeglichenheit kann natürlich auch bedeuten, dass es nach unten hin sehr, sehr eng wird.
Da muss man halt Gas geben. Bis es losgeht am 15.07. steht noch das ein oder andere für den FCK auf dem Programm. 27. Juni, da gibt es wieder ein Trainingslager in Italien. Da gibt es 2 Testspiele gegen den FC Lugano und Unterhaching. Stichwort Testspiele. Gegen Rülsheim gab es das erste und da ist mir aufgefallen, das ging 9-0 aus und es gab 8 verschiedene Torschützen. Das spricht eigentlich aus meiner Sicht auch für so einen Zusammenhalt im Team. Dass es nicht den einen oder anderen gibt, der dann mal 4-mal trifft und wenn der ausfällt, sondern das hat sich schön verteilt.
Ja, aber finde ich jetzt bei so einem Vorbereitungsspiel relativ schwierig, da was rein zu interpretieren, Stefan, muss ich sagen. Wenn das jetzt immer so wäre, würde ich das unterschreiben, aber in so einem Vorbereitungsspiel... Ja, aber wenn du das so sehen willst, dann kannst du das gerne so sehen.
Ja, ich sehe das einfach mal so. Ich will das mal so sehen. Es gibt noch ein Fanspiel am Samstag in Schifferstadt gegen die Fanregion. Auch das hat schon Tradition. Da freuen sich die Jungs auch immer mal wieder auf viele Zuschauer. Aber die wird's, ich glaube, das muss man keinem mehr sagen, die wird's jetzt immer geben, wenn der FCK spielt.
Naja, ich habe ja vorhin auch schon den Dauerkartenverkauf angesprochen, der sehr gut läuft. Also ich glaube, der Betzenberg wird auf jeden Fall regelmäßig über 30.000 Leute mindestens sehen bei den Spielen, wenn nicht mehr.
Der Betzenberg, das ist ein gutes Stichwort, denn da komme ich nochmal auf den neuen Keeper zurück, auf Andreas Lute. Der hat sich nochmal explizit zu dieser Festung Betzenberg geäußert.
Ich habe hier in der zweiten Liga schon Schlachten geschlagen, weiß ich noch, gegen Mor Idrissou. Unglaubliche Spiele, wirklich, hat immer gebrannt. Von den Rängen kam halt viel. Sowas vergisst du nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, stehe ich lieber auf der richtigen Seite der Tribüne und nicht auf der falschen.
Ja, ist doch nett formuliert, oder Niklas?
Sehr nett formuliert und auch der Spielername, der dort fällt, weckt bei mir gewisse Erinnerungen. Mor Idrissou. War das nicht... Mo Idrissou, Karim Matmour und dann trainiert von Kostas Runjajc. War das die Zeit?
Das war, glaube ich, die Zeit, ja. Fand ich übrigens einen sehr guten Trainer, Kostas Runjajc, auf dem Betzenberg. Aber hat auch
ich habe gehofft, dass wir da auch nochmal zu sprechen kommen, dass der Name irgendwie hier reinrutscht. Weil es gibt für mich einen Trainer in meiner Historie als FCK-Fan, wo ich es echt sehr, sehr schade finde, dass es dann am Ende eben doch nicht geklappt hat. Und das ist Kostas Runjajc. Der Fußball, den der FCK unter Runjajc gespielt hat in der zweiten Liga, der war wirklich für Zweitliga-Verhältnisse bildschön. Das war richtig gut anzusehen. Und das war extrem schade. Da habe ich mich sehr geärgert, dass das mit dem Trainer dann nicht am Ende funktioniert.
Es gab einige, die gute Arbeit da oben geleistet haben. Das erwarten wir jetzt von Dirk Schuster, dass es mit dem FCK möglichst wieder aufwärts geht. Wer weiß, vielleicht machen wir auch mal irgendwann wieder einen Podcast und haben einen Bundesligisten, erster FC Kaiserslautern. Kann ja alles passieren. Niklas, bevor wir zum Ende kommen, ganz kurz nochmal zu eurem Podcast 50+2. Das haben wir eben mal kurz angesprochen, aber das ist nicht das Einzige, was ihr auf den Markt bringt. Es gibt, glaube ich, auch noch bewegte Bilder.
Es gibt auch bewegte Bilder von uns, genau. Und das ist dann, das heißt Calcio Berlin, das andere Projekt. Das ist auch mit Nico gemeinsam, Nico Heimer und Christoph Kröger. mit dem wir auch schon bei OneFootball zu sehen, immer noch zu sehen sind in diversen Videos, haben wir gemeinsam eben Calcio Berlin gestartet. Das ist jetzt auch ein paar Monate alt und das ist sowohl YouTube, wo wir eben Videos rausbringen zu verschiedensten Themen. Heute wird auch noch was gedreht. Das wird dann ein Pilot für eine neue Sache, wo ich nicht so viel verraten darf, außer dass es um Transfers geht und vielleicht um Vereine, die ein paar Kategorien noch über dem FCK aktuell unterwegs sind. Mhm. Und dann sind wir eben noch live ganz oft zu sehen auf Twitch. Wir haben zum Beispiel gestern gemeinsam mit unserer Community nochmal in voller Länge das WM-Finale von 2014 geschaut. Dass ich damals nur so beim Public Viewing gesehen habe, so
es war wieder die Hälfte Götze, des Bildes. War wieder Götze.
Es war wieder Götze tatsächlich, ja. Aber man kennt das Spiel, man weiß, wie es ausgeht, aber man erwischt sich trotzdem dabei, wenn dann irgendwelche Chancen kommen, an die man keine Erinnerung mehr hat, dass man trotzdem so kurz aufzuckt und ein bisschen mitfiebert. Also es war tatsächlich sehr, sehr cool, das Spiel nochmal zu sehen in der Form.
Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt will ich auch noch ein bisschen Werbung machen. Auch wir haben natürlich ein YouTube-Format. Dein FCK heißt das. Zurzeit auch Sommerpause, aber das wird auch bald wieder losgehen auf unserem YouTube-Kanal von SWR Sport. Auch da gerne wieder reinschauen. Ansonsten schön Podcast hören. Und Sebastian?
Und ich würde sagen, wir hören uns auch noch mal ganz kurz an. Im Moment ist ja die Zeit im Fußball, die den meisten Fußballern nicht ganz so viel Spaß macht, weil Vorbereitung, da muss man ordentlich schwitzen, sich ziemlich anstrengen. Und Philipp Herrscher hat zum Thema Vorbereitung das hier gesagt.
Vorbereitung ist, weiß nicht, ob das irgendjemandem gefällt. Also als Spieler, das ist schon sehr eklig, aufzustehen, dann spürst du die Beine, dann irgendwann ja, wird der Kopf auch müde nach so einer langen Vorbereitung, aber ja, es sind jetzt 3-4 Wochen, dann geht's schon los. Also, wir haben gesagt, die nächsten 3 Wochen bestehen wahrscheinlich nur aus Training, Trinken, Schlafen, Essen. Und das immer wieder. Und dann, glaube ich, sind wir gut vorbereitet. Aber wirklich freuen tue ich mich nicht drauf.
Ja, Vorbereitung ist eklig. In dem Zusammenhang hat er übrigens auch noch gesagt, sie wollen Terence Boyd mitziehen durch die Vorbereitung, weil der Terence Boyd ja auch mehrfach bei Social Media, sich einen Witz draus gemacht hat, zu zeigen, dass er da seine Vorbereitungsläufe macht und sich quasi beschwert hat beim Fitnesstrainer, dass er die machen muss. Von daher ist, glaube ich, bekannt, dass der jetzt keine Konditionsmaschine ist, aber das spricht auch für den von dir vorhin angesprochenen Teamgeist und Zusammenhalt, dass sie Terence Boyd da mit durch die Vorbereitung
ziehen. Der ist auf jeden Fall da. Niklas, zum Glück ist Podcast-Vorbereitung nicht ganz so anstrengend, zumindest körperlich nicht. Und da bin ich sehr froh drum. Du auch?
Das ist sie definitiv nicht. Das ist deutlich angenehmer. Da muss man nur Redeausdauer haben, aber ansonsten nicht viel anderes. Eben fiel noch das Stichwort dein FCK. Ich hoffe, ich darf das machen. Da grüße ich an der Stelle den Marius.
Ja, ist okay? Kannst du gerne machen. Marius ist einer von den beiden Protagonisten, daneben noch die D-Serie, die unseren Dein FCK YouTube-Kanal beliefern, immer wieder nach den Spieltagen. Also da geht's, wie gesagt, bald wieder los, auch vor der Saison.
Jetzt musst du uns aber auch noch verraten, woher du den Marius kennst.
Ich habe einen sehr guten Freund, der mit dem Marius zusammen studiert hat in Mainz und mit dem sehr gut befreundet ist. Und über die Ecke haben wir uns schon 2-3 Mal gesehen. Und ist ein sehr feiner Kerl und ja auch ein leidenschaftlicher FCK-Fan. Von daher kann ich mir das nicht verkneifen, da die Grüße rauszuschicken.
Sehr gerne. So klein ist die Welt und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns, Niklas, auch mal auf dem Betzenberg sehen bei einem dieser Heimspiele. Vielleicht ergibt sich ja was noch im Juli, wenn die Bundesliga noch Pause hat. Dann hast du ja zumindest, was deine Bundesliga Podcasts angeht, auch noch Pause. Vielleicht sehen wir uns ja gegen Hannover oder St. Pauli oder Paderborn. Wer weiß. Würde mich auf jeden Fall
also
sehr freuen.
Ich würde mich definitiv auch freuen und ich habe es definitiv vor, dieses Jahr ein paar Mal mehr in Richtung Betze zu kommen als in der Vergangenheit.
Wunderbar. Dann sagen wir herzlichen Dank nach Berlin. Schön, dass du Zeit gehabt hast hier für unseren Podcast Nur der FCK.
Ja, und natürlich an der Stelle grüßen wir auch nochmal recht herzlich die Betze-Timeline bei Twitter. Natürlich wird es auch wieder in der neuen Saison Gelegenheiten geben, dass ihr uns Fragen schickt und dass ihr natürlich euch rege beteiligen könnt an dem ganzen Podcast-Geschehen hier. Und ich kann schon mal so einen ganz kleinen Teaser in die Runde werfen. Wir arbeiten auch noch an einem etwas größeren Projekt für unseren Podcast und da ist eure Interaktion auf jeden Fall auch gefragt. Lasst euch überraschen, da kommt auf jeden Fall noch was auf euch zu.
Okay, vielen Dank nach Berlin, Niklas.
Ich danke euch.
Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor!